Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Das Klima soll gerettet werden auf der Klimakonferenz in Madrid, von der wir heute berichten. Der Fokus in Sachen Klima liegt aber heute in Brüssel. Dort hat die EU-Kommission nämlich ihre Pläne vorgestellt für einen Green Deal. Wir berichten gleich über Details und Reaktionen. Wir schauen auf Lebensmittelkontrollen in Deutschland, von denen zahlreiche ausfallen. Keine schöne Vorstellung. Wie deutsche Unternehmen künftig Menschenrechte im Ausland wahren sollen, das wird uns beschäftigen. Und wie die französische Regierung nach Protesten ihre Pläne der Rentenreform leicht abmildert, auch das Thema heute. Im Hintergrund ab 6:40, da blicken wir voraus, und zwar auf die Parlamentswahlen in Großbritannien am morgigen Donnerstag. Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Das ist das Ziel der neuen EU-Kommission. Ursula von der Leyen hat dazu heute in Brüssel die Eckpunkte ihres Green Deal vorgestellt. Sie definiert diesen als eine Strategie für Wachstum in Europa. Die Einzelheiten hat Paul Vorreiter zusammengestellt.
An wortgewaltigen Vergleichen hat es bei der Präsentation der Grundzüge des europäischen Grünen Deals heute Nachmittag nicht gemangelt.
Today is the start of a journey, but this is Europe's Man on the Moon Moment.
Heute beginne eine Reise. Es sei der Mann auf dem Mond Moment für die Europäische Union in der Klimapolitik, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die Antworten, wie das große Gesetzes-, Maßnahmen- und Strategienpaket konkret umgesetzt werden soll, seien zwar noch nicht alle da, das gab von der Leyen zu, aber immerhin ist sowas wie der Startschuss gefallen. Zentrales Ziel des Deals ist es, Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinenten zu machen. Das heißt, dass spätestens ab dann nicht mehr Treibhausgase in die Luft geblasen werden, als etwa durch CO2-Speicher, Wälder, Moore, Ozeane ausgeglichen werden kann. Um das zu erreichen, sollen bestehende Gesetze überarbeitet und neue auf den Weg gebracht werden. Der Deal greift in alle Lebensbereiche, die dem Klima zusetzen, zum Beispiel Verkehr, Landwirtschaft, Ernährung und Energie. Erster großer Wurf soll das erste europäische Klimagesetz sein, das bis zum März fertig sein soll. Darin soll das Ziel der Klimaneutralität verbindlich festgeschrieben werden. Eine der ersten Nachbesserungen soll das Treibhausgasreduktionsziel von 2030 betreffen. Die Europäische Union will bis dahin ihren CO2-Verbrauch im Vergleich zu 1990 um 40% senken, Stand heute. Die Kommission will dieses Ziel auf 50 oder gar 55% anheben. Welches der Ziele realistischer ist, soll erst noch geprüft werden. Dass diese, wie von der Leyen es bezeichnete, Reise zum Mond beschwerlich sein wird, das gab auch der zuständige Vizekommissionspräsident Timmermans zu.
We choose to go to the moon in his case. We choose to go for climate neutrality in 2050. Not because they are easy, but because they are hard.
Mit unterschiedlichen Instrumenten sollen die Ziele erreicht werden. Der Emissionszertifikatehandel soll ausgeweitet werden. Hunderte Milliarden Euro sollen an Investitionen locker gemacht werden. Allerlei Quellen werden benötigt, vom EU-Haushalt zu Fonds und privaten Geldern. Mit einem Übergangsfonds soll Regionen und Sektoren, die an fossilen Energien hängen, beim Strukturwandel geholfen werden. Doch wie viel bleibt von dem Riesenpaket, wenn es am Widerstand der Mitgliedsländer scheitert? Tschechien, Ungarn und Polen weigerten sich bislang, das Klimaneutralitätsziel 2050 mitzutragen. Ihnen geht die Energiewende zu schnell. Ob es gelingt, die osteuropäischen Länder zu einem Umdenken beim EU-Gipfel diese Woche zu bewegen, ist unklar. Unterschiedlich skeptisch fallen die Reaktionen aus. Greenpeace bezeichnete die Vorschläge als gefährlich, zögerlich und mutlos. Skeptisch zeigte sich auch der Grünen-Fraktionschef im Europaparlament, Philipp Lamberts. So früh nach Amtsantritt ist es normal, dass ihre Pläne noch schemenhaft wirken. Es wird darauf ankommen, ob und wie dieser Deal mit seinen guten Vorhaben in konkrete Taten mündet. Teile der Wirtschaft sehen die Ambitionen skeptisch. Ein Beispiel: Der Mineralölwirtschaftsverband warnt, die Verschärfung der Klimaziele bis 2030 vergrößere für Wirtschaft, Verkehr und Verbraucher die ohnehin schon gewaltigen Herausforderungen. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspari, mahnt zu Augenmaß bei der Umsetzung.
Wenn die Welt sieht, dass Europa Klimaschutz betreibt über Deindustrialisierung, Wohlstandsverluste und Perspektivlosigkeit in ländlichen Räumen, dann wird uns die Welt bei dem Thema nicht folgen.
Der Streit über den europäischen grünen Deal dürfte in den kommenden Wochen nicht aufhören. Im Januar schon will die EU-Kommission unter anderem einen Vorschlag für den Übergangsfonds präsentieren.
Wie wichtig Klimaschutz ist, das hat sich ja auch am Rande der Weltklimakonferenz in Madrid wieder gezeigt, wo zahlreiche wissenschaftliche und Nichtregierungsorganisationen entsprechende Berichte vorgestellt haben. Wir haben in den vergangenen Tagen ausführlich darüber berichtet. Auch über Europas Rolle dort, das sich ja als Vorreiter präsentieren will und doch in Form der Einzelstaaten, auch in Form von Deutschland, hinter den eigenen Zielen zurückgeblieben ist bis jetzt. Was das alles für die dortigen Verhandlungen in Madrid bedeutet, berichtet von dort Georg Ehring.
Es gab selten eine Klimakonferenz, bei der die Erwartung der Öffentlichkeit so weit entfernt war von der Realität in den Verhandlungsräumen. Von der Wissenschaft kommen immer schrillere Alarmrufe und von Bewegungen wie Fridays for Future die Forderung, das Steuer sofort herumzureißen. Doch die Klimakonferenz in Madrid arbeitet ihre Tagesordnung ab und mehr Ehrgeiz bei den Klimazielen steht erst nächstes Jahr auf dem Programm. Die schwedische Schülerin Greta Thunberg sprach heute auf der Konferenz und sie warf der Politik Scheinheiligkeit vor.
I still believe that the biggest danger.
Ich glaube noch immer, dass die größte Gefahr dann droht, wenn Politiker und Unternehmenschefs den Anschein erwecken, dass sie etwas tun, während in Wirklichkeit fast nichts getan wird, abgesehen von cleverer Buchführung und kreativer PR. Eine Aufstockung der Klimaziele soll nächstes Jahr bei einem weiteren Gipfel in Glasgow beschlossen werden. Und das wirft in Madrid seine Schatten voraus. Wenn wichtige Staaten hier deutlich machen, dass sie sich eine stärkere Minderung der Treibhausgase zutrauen, dann könnte dies ansteckend wirken. Die Europäische Union hat mit der Ankündigung der neuen Kommission für einen European Green Deal heute eine solche Vorgabe gemacht, Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Ja, damit kommt Umwelt- und Klimapolitik genau da an, wo sie hingehört, nämlich in das Herz der europäischen Politik. Und ich begrüße es sehr, dass Sie jetzt einen klugen, einen wirklich durchdachten Fahrplan haben für alle Bereiche unserer Gesellschaft. Das ist eine wirklich hervorragende Arbeit, die da in so kurzer Zeit geleistet wurde.
Wenn die EU ihre Klimaziele erhöht, könnte das auch für Deutschland Konsequenzen haben.
Je nachdem, wie die EU das jetzt ausgestaltet, werden wir natürlich auch auf deutscher Seite nachsteuern. Aber dazu muss man erst mal wissen, was das jetzt ganz konkret heißt.
Niklas Höhne ist beim New Climate Institute am Climate Action Tracker beteiligt, der EU gestern noch unzureichende Anstrengungen beim Klima bescheinigt hatte. Heute klingt er schon versöhnlicher.
Ja, Europa muss nachlegen im Klimaschutz und der European Green New Deal ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sehr gut ist, dass man das Ziel anheben will von mindestens 40% auf 55%.
Doch auf Kurs sei Europa damit noch nicht, schränkt Höhne ein.
Leider sind 55% noch nicht 2 oder 1,5 Grad kompatibel. Da muss es eher in Richtung 65% gehen.
Ansteckend wirkt der Plan der EU-Kommission bisher allerdings noch nicht. Chinas Vizeminister für Umwelt, Yingmin Zhao, unterließ in seiner Rede jede Andeutung, dass sein Land mehr für das Klima tun könnte. Er klagte vor allem über den Trend zur Überbetonung nationaler Einzelinteressen in der Welt, ohne die USA oder ihren Präsidenten Donald Trump direkt zu benennen. China wird sich darum bemühen, die Schwierigkeiten zu überwinden, die durch Einseitigkeit und Protektionismus hervorgerufen werden. Und wir werden unbeirrt unsere Strategie im Kampf gegen den Klimawandel weiterverfolgen. Wir werden alles geben, um unsere Verpflichtungen zu 100% zu erfüllen und damit im Interesse einer intakten Umwelt und der gemeinsamen Zukunft der Menschheit zu den weltweiten Anstrengungen beitragen. Konkretes Ergebnis des Madrider Gipfels könnte ein kompletter Abschluss des Regelbuchs für den Klimaschutz sein. Das Kapitel zu internationaler Zusammenarbeit in diesem Bereich steht im Kern der Verhandlungen. Es geht um die Möglichkeit für Industriestaaten, Klimaschutzpflichten auch durch Projekte in Entwicklungsländern zu erfüllen. Der deutsche Unterhändler Carsten Sach sieht die Verhandlungen hier auf gutem Weg, allerdings seien noch einige Fragen ungeklärt.
Die Verhandlungen zum Klimaschutz und erste Reaktionen auf den Green Deal der EU-Kommission. Georg Ehring berichtete aus Madrid. Wenn wir auswärts essen, dann verlassen wir uns darauf, dass unser Essen unter guten hygienischen Voraussetzungen zubereitet ist. Weil Vertrauen aber eben nicht alles ist, sondern Kontrolle besser, kontrollieren staatliche Behörden, ob die Vorschriften auch eingehalten werden. Und oft zeigt sich dann, werden sie nicht. Jetzt zeigt eine Untersuchung der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, auch die Lebensmittelkontrollen werden nicht eingehalten. Fast jede dritte fällt aus. Einzelheiten von Vera Wolfskämpf.
Mangelnde Hygiene in Restaurants, keimbelastete Milch, Listerien im Fleisch. Kontrollen verhindern solche Gefahren nicht hundertprozentig. Aber ein Lebensmittelbetrieb lässt wohl eher Sorgfalt walten, wenn mit regelmäßigen Kontrollen zu rechnen ist. Mit diesem Kalkül überprüfen die Behörden, je nach Risiko, in bestimmten Abständen Betriebe, Restaurants und Supermärkte. Doch sie kommen nicht hinterher, wie eine Umfrage der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch zeigt. Geschäftsführer Martin Rücker.
Bundesweit fällt jede dritte vorgeschriebene Betriebskontrolle in einem Lebensmittelunternehmen aus. Das summiert sich für das Jahr 2018 auf mehr als 250.000 an Betriebskontrollen, die einfach nicht durchgeführt wird, weil es in den Ämtern eklatant an Personal mangelt.
Das zuständige Bundesministerium stellt eine andere Zahl dagegen. Insgesamt seien 500.000 Betriebe kontrolliert worden. Das sind mehr als 40% aller deutschen Lebensmittelunternehmen. Aber wenige der kommunalen Behörden erfüllen ihr Soll. Nur etwa jede zehnte. In Berlin und Bremen gab es nicht einmal halb so viele Kontrollen wie vorgesehen. In Hamburg dagegen noch die meisten. Martin Rücker von Foodwatch fordert, den Verbraucherschutz ernster zu nehmen.
Das Personal ist wichtig, die Regelmäßigkeit der Kontrollen ist notwendig. Aber was wir brauchen, ist eine echte Strukturreform. Unser Vorschlag ist, dass wir die 400 kommunalen Behörden ablösen durch 16 Landesanstalten, also maximal eine Behörde in jedem Bundesland. Und zwar Landesanstalten, die weitestgehend politisch unabhängig agieren können.
Das Problem? Die zuständigen Behörden in den Kommunen seien im Interessenskonflikt, weil sie vor Ort auch für die Wirtschaftsförderung und für Arbeitsplätze verantwortlich sind. Außerdem fordert Foodwatch, dass die Ämter alle Kontrollergebnisse veröffentlichen. So wie in Dänemark und Norwegen. Dort gäbe es seitdem weniger Beanstandungen. Rund um die Lebensmittelkontrollen hatte es vor einigen Wochen ein Treffen zwischen Bund und Ländern gegeben. Anlass war der Skandal um den hessischen Fleischhersteller Wilke. Wurstprodukte waren mit Listerien belastet. Mit diesen Keimen werden 3 Todesfälle in Verbindung gebracht. Nach dem Treffen in Berlin sagte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner:
Es gibt an der einen oder anderen Stelle Optimierungsbedarf. Ich will aber deutlich sagen, dass das System der Lebensmittelkontrolle und auch die Qualitäten vor Ort in Deutschland gut laufen.
Künftig sollen die Länder mehr Einfluss auf die kommunalen Behörden haben. Auch jetzt betont die CDU-Ministerin, die Länder seien verantwortlich. Es sei nicht hinnehmbar, dass sie den offenkundigen Personalmangel nicht abstellen. Wenn es um die Gesundheit der Menschen geht, dürfe nicht gespart werden, so Klöckner. Doch selbst wenn das Geld da ist, sind die Stellen nicht leicht zu besetzen. Sie sind nicht immer gut bezahlt und gerade in den ländlichen Regionen ist es schwierig. Derzeit gibt es bundesweit 2.500 Kontrolleure bei den Ländern und Kommunen. Es brauche mindestens 1.500 Stellen zusätzlich, fordert der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure.
Jede dritte Lebensmittelkontrolle fällt aus. Vera Wolfskämpf berichtete aus Berlin. Und das Thema können Sie auch noch mal ausführlich hören von einem Lebensmittelkontrolleur. In unserem Podcast Der Tag finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Welche Verantwortung haben deutsche Unternehmen, die im Ausland produzieren, wenn es um die Rechte der dortigen Menschen geht? Bisher wenig. Es gibt freiwillige Selbstverpflichtungen, aber eben keine konkreten rechtlichen Verpflichtungen. Die Bundesministerien für Arbeit und Entwicklung wollen das jetzt ändern und große Unternehmen per Gesetz zur Wahrung von Menschenrechten bei ihren Produzenten und Zulieferern verpflichten. Frank Kapellan berichtet.
In diesen Tagen hat es schon etwas Besonderes, wenn ein CSU-Mann gemeinsam mit einem Sozialdemokraten vor die Presse tritt. Die GroKo lebt. Dabei tut sich Gerd Müller gerade heute schwer. Erkältung, die Stimme will nicht. Hubertus Heil assistiert.
Kollege Müller hat wirklich eine strapazierte Stimme, deshalb bin ich heute mal seine 2 Stimmen.
Also toll, wenn die 2 sozialen Parteien, Christsoziale und Sozialdemokraten, so gut harmonieren.
Und dass CSU und SPD da so gut harmonieren, liegt zum einen daran, dass Müllers Entwicklungsministerium keine eigene Gesetzgebungsbefugnis hat, zum anderen daran, dass die Thematik auch einem Sozialdemokraten am Herzen liegen sollte. Keine Kinderarbeit, keine Dumpinglöhne, faire Arbeitsbedingungen, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, bekräftigt Arbeitsminister Hubertus Heil.
Die Verpflichtung, die wir haben, die ergibt sich aus Grundgesetz Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das will ich deutlich sagen, da steht nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern diese Verantwortung geht auch über deutsche und europäische Grenzen hinaus.
Die Ergebnisse einer Umfrage unter deutschen Firmen allerdings sind mehr als ernüchternd. Von 3000 angeschriebenen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern reagierten gerade mal 464. Und lediglich 20% der befragten Betriebe erfüllen Sozial- und Umweltstandards so, wie sich das die Politik vorstellt und ein Großteil der Verbraucher wünscht.
Das Ergebnis zeigt eindeutig, Freiwilligkeit führt nicht zum Ziel. Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen.
Bewegt sich die deutsche Wirtschaft nicht, kündigt die Bundesregierung für den Sommer ein Lieferkettengesetz an. Arbeitsminister Hubertus Heil unterstreicht, dass es durchaus einige wichtige Firmen gibt, die schon jetzt sehr wohl auf Standards in ihrer Produktion achten. Nestlé, Tchibo, Rittersport, Hapag-Lloyd, selbst Kik haben sich dazu verpflichtet. Andere müssen folgen, fordert Entwicklungsminister Gerd Müller.
Sich heute noch herauszureden und zu sagen, was kann ich dafür, wenn Kinder arbeiten auf der Kaffeeplantage oder in der Coltanmine? Eine solche Ausrede ist im Digitalzeitalter nicht mehr legitim.
Kritik kommt vom Bundesverband der deutschen Industrie. Hauptgeschäftsführer Stefan Meyer spricht von unausgegorenen Vorschlägen. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hält die Pläne für großen Unfug. Und tatsächlich ist nicht wirklich klar, wie die Einhaltung von Menschenrechtsverpflichtungen garantiert und überwacht werden könnte. Leitlinien der OECD und der Vereinten Nationen sollen zur Grundlage gemacht werden. Viele Kunden wären bereit, mehr Geld für fair gehandelte Produkte auszugeben, glaubt Katrin Krause vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Ohne ein Gesetz, das zeigt ihrer Ansicht nach das freiwillige Textilbündnis, wird es aber nicht gehen.
Das Textilbündnis wurde nach der Katastrophe von Rana Plaza 2014 ins Leben gerufen. Nach 5 Jahren sehen wir leider, dass weniger als 50% der auf dem deutschen Markt vertretenen Textilunternehmen dort Mitglied sind. Was wir eigentlich bräuchten, ist eine gesetzliche Regelung, dass es keine Nachteile gibt für die Unternehmen, die nachhaltiger und besser produzieren, zum Beispiel bessere Löhne bezahlen, Umweltmanagementsystem haben, ihre Lieferkette kennen.
Stefan Burger, katholischer Erzbischof, zuständig für das Entwicklungshilfswerk Miserior, sieht den Beweis erbracht, dass freiwillige Selbstverpflichtungen nicht ausreichen. Die Katastrophen in asiatischen Textilfabriken zeigen das seiner Ansicht nach überaus deutlich.
Wie deutsche Unternehmen per Gesetz zur Wahrung von Menschenrechten im Ausland verpflichtet werden sollen, Frank Kapellan berichtete aus Berlin. Die gute Nachricht des Tages ist, wer eine Pauschalreise bei Thomas Cook gebucht hat, die nun nicht mehr stattfinden wird, der bekommt einen Teil des Schadens erstattet vom Staat. Das hat die Bundesregierung heute bekannt gegeben. Panayotis Gavrilis berichtet.
Der Bund will den betroffenen Kundinnen und Kunden im Falle der Thomas Cook-Pleite die Summe auszahlen, die ihnen bisher nicht zurückerstattet wurde. Denn die Versicherungssumme, mit der die Kundengelder bei der Thomas Cook-Pleite abgesichert waren, reicht nicht aus. Wir lassen die Reisenden nicht im Regen stehen, so die Verbraucherschutzministerin Christine Lamprecht.
Wir wollen das Vertrauen dieser Menschen nicht enttäuschen und sie sollen nicht die Leidtragenden dieser unvorhergesehenen Situation und der unklaren Rechtslage sein. Und aus Gründen des Vertrauensschutzes wird die Bundesregierung deshalb den Reisenden die Schäden ersetzen, die sie nicht ausgeglichen bekommen.
Im Gegenzug müssten Betroffene ihre Ansprüche an den Bund abtreten, damit dieser gebündelt ihre Anliegen verfolgen kann. Heißt, Betroffene sollen nicht in komplizierten und langwierigen Verfahren vor Gericht ziehen, sondern der Staat soll es für die Pauschaltouristinnen und Touristen richten, schnell und unkompliziert. Wie teuer das am Ende für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wird, dazu machte Lamprecht keine Angabe. Zu viele rechtliche Fragen seien noch offen. Geld aber werde da sein.
Wir werden dafür sorgen, dass im Haushalt die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden und die werden dann über außer- und überplanmäßige Ausgaben dann auch zur Verfügung gestellt.
Die Pleite des Reiseveranstalters hat einen Schaden von knapp 287 Millionen Euro verursacht, berichtet der Versicherer Zürich. Das ist wesentlich mehr als die versicherte Summe von 110 Millionen Euro. Betroffene bekommen von der Versicherung 17,5% ihrer Ansprüche erstattet. Für Christine Lamprecht ist noch unklar, ob die Versicherung hier richtig gerechnet habe und ob Ansprüche gegen Dritte bestünden. Und?
Es war nicht vorhersehbar, dass die Höhe des Versicherungsschutzes nicht ausreichend ist.
Das sieht Felix Metmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband anders. Er begrüßt grundsätzlich den Schritt der Bundesregierung, kritisiert aber die in Deutschland geltende Haftungsgrenze von 110 Millionen Euro pro Geschäftsjahr und Versicherung.
Wir haben nicht erst vor 3 Jahren darauf hingewiesen, sondern schon seit viel mehr Jahren, dass 110 Millionen Euro schlicht nicht ausreichen, wenn TUI pleite geht, wenn der Touristik pleite geht oder wenn eben auch Thomas Cook pleite geht, weil die viel zu große Umsätze haben und viel mehr Kundengelder haben als eben nur 110 Millionen Euro. Dass jetzt der Staat und letztlich der Steuerzahler einspringen muss, das hätte vermieden werden können.
Für Metmann liegt eine angemessene Obergrenze bei knapp 1 Milliarde Euro. Die Deckelung überhaupt bei der Umsetzung der EU-Reiserichtlinie einzuführen, sei ein Fehler der Politik gewesen und ein Lobbyerfolg der Tourismus- und Versicherungswirtschaft, so Metmann weiter. Die EU-Regelung sieht vor, Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass Reisende in vollem Umfang geschützt seien. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel, dankt der Bundesregierung für diese, Zitat, unbürokratische und verbraucherfreundliche Lösung. Um bei der nächsten möglichen Pleite ein Einspringen des Bundes zu vermeiden, will Justizministerin Lambrecht im Frühjahr eine neue Absicherungsregelung vorschlagen. Die Rede ist hier von einem möglichen Fonds und oder einer Versicherungslösung. Bis dahin sollen betroffene Kundinnen und Kunden der Thomas Cook-Pleite nicht selbst aktiv werden, heißt es seitens der Bundesregierung. Anfang nächsten Jahres will sie über die weiteren Schritte zur Abwicklung informieren. Wann und wie genau die Betroffenen an ihr Geld kommen, ist derzeit aber noch völlig unklar.
Der Bund springt bei der Thomas Cook-Pleite ein, Panayotis Gavrilis berichtete. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Es ist 18.30 Uhr. Seit Tagen demonstrieren Bürgerinnen und Bürger in Frankreich gegen die Pläne der Regierung, das Rentensystem zu vereinheitlichen und zu verschlanken. Paris liegt seit Tagen in großen Teilen lahm. Bisher waren nur grobe Details der Reform bekannt. Präsident Macron argumentiert allerdings, dass sie dringend notwendig ist, um das Rentensystem zukunftsfähig zu machen. Aber es bedeutet eben auch, Privilegien für einzelne Berufsgruppen abzuschaffen. Nun hat die Regierung aber Zugeständnisse angekündigt. Sabine Wachs fasst zusammen.
Ausführlich über eine Dreiviertelstunde legte Premierminister Edouard Philippe die Pläne der Regierung dar für die geplante Reform des aktuellen komplizierten französischen Rentensystems. Das vorrangige Ziel dabei, das System gerechter und transparenter zu machen, sodass alle Franzosen mit jedem eingezahlten Euro die gleichen Ansprüche erwirtschaften können.
Nous devons redonner confiance.
Wir wollen das Vertrauen in das System wiederherstellen, in ein System, das nicht einige auf Kosten anderer privilegieren soll, denn das schadet unserem Sozialpakt. Das System wird deshalb ausnahmslos und für alle Franzosen gleich sein, völlig unabhängig von ihrem Status. Gleichheit, Gerechtigkeit und Verantwortung sind die drei großen Leitlinien der künftigen Reform. Nachvollziehbar erklärte der Premierminister, dass sich die Arbeitswelt verändert hat, dass vor allem junge Arbeitnehmer nicht mehr ihr ganzes Berufsleben in einer Branche oder bei einem Arbeitgeber verbringen, sondern ihre Jobs wechseln wollen oder auch müssen. Bisher mussten Arbeitgeber dann auch auf die Rentenkasse wechseln.
Nous savons tous.
Wir wissen alle, dass unsere Kinder nicht mehr so geradlinige Karrieren haben werden wie wir. Unser Rentensystem muss auch das zulassen. Premierminister Philippe kündigte an, dass der erste Geburtenjahrgang, der von der Reform betroffen sein wird, diejenigen sind, die heute 44 Jahre alt sind. Damit schwächt die Regierung ihre ursprünglichen Pläne deutlich ab, denn die sahen vor, dass das neue System bereits für die heute 54-Jährigen gelten soll. In einem anderen Punkt aber blieb Philippe klar und unnachgiebig: Die Sonderrentensysteme, von denen derzeit vor allem die Eisenbahner oder Beamte im öffentlichen Dienst profitieren, werden abgeschafft. Die Zeit des einheitlichen Systems ist gekommen, die der Sonderkassen ist vorbei. Damit stößt er vor allem bei der kommunistischen Gewerkschaft CGT auf heftigen Widerstand. Der Premierminister habe alle verhöhnt, sagte CGT-Generalsekretär Philippe Martinez und rief dazu auf, die Streiks auszuweiten. Das war zu erwarten, denn die linken Gewerkschaften hatten schon vor der Rede des Premiers zu neuen Streiks aufgerufen. Aber nicht nur sie sind sauer, auch die beiden liberalen Gewerkschaften CFDT und UNSA, die der Reform eher offen gegenüberstanden und bisher nicht zu Streiks aufgerufen hatten, fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Denn der Premier hat zwar angekündigt, das gesetzliche Renteneintrittsalter bei 62 Jahren zu belassen, allerdings mit Abschlägen. Die volle Rente soll nach der Reform erst mit 64 Jahren bezogen werden können. Für die CFDT gab es eine rote Linie. Die Reform sollte das System transparenter und gerechter machen und nicht dazu dienen, das Renteneintrittsalter durch die Hintertür zu erhöhen. Unsere rote Linie wurde heute überschritten, sagt CFDT-Generalsekretär Laurent Berger. Wie sich seine Gewerkschaft an den anhaltenden Protesten und Streiks beteiligen wird, soll am Abend beschlossen werden. Mit dem Einstieg der gemäßigten Gewerkschaften in die Proteste zeigt sich, die Regierung hat mit der Vorstellung der Reformpläne ihr Ziel verfehlt. Trotz klarer, sinnvoller und nachvollziehbarer Vorschläge hat Premierminister Philippe es nicht geschafft, den Gewerkschaften den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Streiks und Proteste werden weitergehen und glaubt man den Gewerkschaften, dann soll nun mit noch härteren Bandagen gekämpft werden.
Die Rentenreform in Frankreich und die Proteste auch Thema unserer Diskussion hier im Deutschlandfunk um 19.15 Uhr. In Israel wird voraussichtlich neu gewählt. Noch einmal die dritten Parlamentswahlen innerhalb eines Jahres, weil die Regierungsbildung gescheitert ist. In der Nacht läuft die entsprechende Frist aus. Tim Aßmann berichtet.
Israels Parlament, die Knesset, stellt die Weichen für Neuwahlen. Per Gesetz soll ein Urnengang am 2. März ermöglicht werden. Die Regelung muss noch vor Mitternacht beschlossen sein, denn dann löst sich die Knesset automatisch selbst auf, wenn nicht vorher doch noch eine Mehrheit für eine Regierungsbildung zustande kommt. Gespräche über eine große Koalition zwischen der Likud-Partei von Premier Netanyahu und dem Oppositionsbündnis Blau-Weiß scheiterten bisher an der Person Netanyahus. Er soll sich wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten, will aber nicht zurücktreten und im Falle einer großen Koalition zumindest am Anfang Regierungschef bleiben. Oppositionsführer Benny Gantz hatte zuletzt verlangt, Netanyahu solle öffentlich erklären, dass er nicht beabsichtige, Immunität zu beantragen. Medienberichten zufolge zieht Netanyahu das nun in Erwägung. Sollte sich bis Mitternacht keine Mehrheit der 120 Abgeordneten für einen Kandidaten aussprechen, wird das Parlament aufgelöst und es kommt zu Neuwahlen in Israel, den dritten innerhalb von 12 Monaten. Dass diese Wahlen klarere politische Verhältnisse bringen, ist Umfragen zufolge nicht zu erwarten.
In Brüssel ist morgen EU-Gipfel und es ist ein Staatschef dabei, der von seinen KollegInnen sehr kritisch beobachtet werden dürfte, der Premierminister von Malta. Muscat hat ja seinen Rücktritt für das kommende Jahr angekündigt wegen der mutmaßlichen Verstrickung seines Stabs in den Mordfall an der Journalistin Daphne Caruana Galizia, aber noch ist er im Amt, also beim Gipfel dabei. Während sich zahlreiche Parlamentarier mit Blick auf Malta erhebliche Sorgen machen. Alexander Göbel fasst die Gemengelage zusammen.
Anfang der Woche in Malta. Rund 30 Demonstranten blockieren den Zugang zum Büro von Maltas Regierungschef Joseph Muscat. Sie fordern seinen sofortigen Rücktritt. Ihr Vorwurf, Muscat soll seinen Kabinettschef Keith Scambry gedeckt haben, den mutmaßlichen Auftraggeber des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia. Es kann in diesem Land so nicht weitergehen, sagt Julian Delia, der trotz strömenden Regens im Innenhof des Castello ausharrt, dem Amtssitz der maltesischen Regierung. Wir protestieren hier gegen dieses korrupte Big Business in Malta, gegen diesen Premierminister. Seinen Rücktritt hat Muscat erst für Mitte Januar angekündigt und will dem Druck standhalten. Daphne Caruana Galizia war im Oktober 2017 bei der Explosion einer Autobombe getötet worden. Vor ihrem Tod hatte sie eine verborgene Offshore-Firma aufgedeckt, die gehörte einem reichen Geschäftsmann in Malta mit besten Kontakten zur Regierung. Mit ihren Enthüllungen hatte die Journalistin die Aufmerksamkeit der ganzen Welt einmal mehr auf den Zustand des Rechtsstaates in Malta gelenkt. Malta gilt schon lange als Steuerparadies, auch für undurchsichtige Geschäfte. Wie Bulgarien, Zypern und andere EU-Mitgliedstaaten macht auch Malta Millionen mit dem zweifelhaften Verkauf von sogenannten goldenen EU-Pässen an reiche Oligarchen. Die neue EU-Kommission will den Eindruck vermeiden, sie halte die Vorgänge in Malta für eine Nebensache. So redete Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gleich zu Beginn ihrer ersten Arbeitswoche in Brüssel Klartext. Wir verurteilen den Mord an Daphne Caruana Galizia auf das Schärfste. Es war ein Angriff auf die Freiheit der Medien. Genau diese Freiheit aber ist die Grundlage unserer demokratischen Gesellschaft. Journalistinnen und Journalisten müssen in Europa sicher arbeiten können. Wenn nicht, ist die Demokratie in Gefahr. Malta sei ein Testfall für Ursula von der Leyen, sagt der Grünen-Politiker Sven Giegold. Er war Teil der Delegation des EU-Parlaments, die in Malta Gespräche geführt hat. Über den Mord an Daphne Caruana Galizia, aber auch über das seit Jahren etablierte System von Korruption und Geldwäsche. Kommissionspräsidentin von der Leyen habe das Thema Rechtsstaatlichkeit zu einer ihrer Prioritäten gemacht, sagt Giegold. Daran müsse sie sich nun messen lassen.
Und das bedeutet, systematisch zu untersuchen, wie es um Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Malta bestellt ist
und gegebenenfalls auch bereit zu sein, ein Artikel 7-Verfahren nach der Rechtsstaatlichkeitskontrolle der EU einzuleiten.
Das würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass die EU dem Mitgliedstaat Malta die Stimmrechte entzieht. Angesichts solcher Debatten und Szenarien ist es für den grünen Abgeordneten Giegold schwer erträglich, dass Maltas Regierungschef nun tatsächlich am EU-Gipfel in Brüssel teilnimmt.
Wer will denn mit Herrn Muscat noch normal arbeiten? Das nimmt ja keiner ernst angesichts des Zustandes in Malta.
Normal arbeiten wohl nicht mehr. Daniel Caspari, der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, schüttelt ungläubig den Kopf.
Dass der im Amt ist, ist ein Skandal. So, und weil er im Amt ist, darf er an Ratssitzungen teilnehmen. Punkt.
Auch Caspari fordert, dass die EU endlich handelt.
Ja, also nochmal, was muss denn noch passieren? Also stellen Sie sich mal die Situation bei uns in Deutschland vor.
Ja. Die seit Jahren bekannten Missstände in Malta sollten also auf der Tagesordnung des Rates landen, wenn der maltesische Noch-Premier schon im Kreis der Staats- und Regierungschefs dabei ist. Weit weg von den Protesten zu Hause.
Alexander Göbel berichtete zum Ende dieser Informationen am Abend. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich fürs Zuhören. Haben Sie noch einen schönen Abend. Tschüss.